Hallo alle zusammen zur Jubiläumsausgabe des Podcasts. Jetzt bereits zum 10. Mal machen wir das in Folge und es hat ja bisher ganz gut geklappt und so langsam nähern wir uns auch dem Ende der AG. Auch mit dem Familienrecht kommen wir heute so langsam zum Ende. Deswegen auch mein Vorschlag, den ich euch mit auf Moodle hochgestellt habe, dass wir jetzt langsam in die Wiederholungsphase eintreten. Nachdem wir in der letzten Woche uns angeschaut haben, welche Voraussetzungen es braucht, um eine Ehe einzugehen, welche Wirkungen die Ehe dann auf die beiden Ehepartner hat, auch im rechtsgeschäftlichen Bereich, hier an den 1357 BGB denken, gehen wir heute an den letzten Teil der Ehe, nämlich die Scheidung. Wie endet eine Ehe wieder? Grundsätzlich erfolgt die Scheidung durch richterliche Entscheidung. 1564 BGB. Eine Ehe kann nur durch richterliche Entscheidung auf Antrag eines oder beider Ehegatten geschieden werden. Die Ehe ist mit der Rechtskraft der Entscheidung aufgelöst. Nun ist es natürlich verständlich, dass ich eine Ehe nicht einfach grundlos auflösen kann. Es benötigt damit einen eigenen Scheidungsgrund, der die Scheidung erst rechtfertigt. Und ein Scheidungsgrund muss vorliegen, entsprechend § 1565 BGB. Hiernach, Absatz 1, Satz 1, kann eine Ehe geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Und wann die Ehe als gescheitert gilt, definiert der Gesetzgeber auch im Satz 2. Hiernach gilt die Ehe als gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten sie wiederherstellen. Der Gesetzgeber ermöglicht es nun den Ehegatten, das Scheitern der Ehe jedoch nicht im kleinsten Detail darlegen zu müssen. Der Gesetzgeber gibt den Ehegatten damit eine Vermutung an die Hand nach 1566 BGB. Hiernach wird vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und beide Ehegatten die Scheidung beantragen oder der Antragsgegner der Scheidung zustimmt, ist dieses bekannte Trennungsjahr. Was müssen die Ehegatten also tun, wenn sie sich scheiden lassen möchten? Sie müssen ein Jahr getrennt leben. Und was verlangt nun der Gesetzgeber, wenn er vom Getrenntleben spricht? Auch das ist aus dem Gesetz zu entnehmen, 1567 BGB. Die Ehegatten leben dann getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Ein Getrenntleben muss sich nicht zwangsläufig auch in einer deutlichen räumlichen Trennung ausdrücken. 1567 Absatz 1 Satz 2 lässt auch ein Getrenntleben innerhalb der ehelichen Wohnung zu. Was ist nur aber in dem Fall, wenn sich ein Ehegatte scheiden lassen möchte, auch den Antrag auf Scheidung stellt, jedoch der andere Ehegatte dieser Scheidung nicht zustimmt bzw. auch nach einem Jahr Trennung noch nicht zugestimmt hat, gilt dann die Vermutung nicht für das Scheitern der Ehe und bleibt der Ehegatte auf ewig an die Ehe gebunden? Nein, bleibt er natürlich nicht. Hier verlängert sich einfach das Trennungsjahr auf 3 Jahre. 1566 Absatz 2. Es wird unwiderleglich vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit 3 Jahren getrennt leben. In diesem Punkt braucht die Zustimmung zur Scheidung vom anderen Ehegatten dann nicht mehr. Es dauert halt nur entsprechend länger. Ist die Ehe also gescheitert, ist grundsätzlich eine Scheidung der Ehe möglich. Es gibt jedoch Ausnahmekonstellationen, in welchen trotz Scheitern der Ehe ein weiter Fortbestehen der Ehe notwendig sein kann. 1568 gibt hier als Härteklausel Beispiele. Absatz 1. Die Ehe soll nicht geschieden werden, obwohl sie gescheitert ist, wenn und solange die Aufrechterhaltung der Ehe im Interesse der aus der Ehe hervorgegangenen minderjährigen Kinder aus besonderen Gründen ausnahmsweise notwendig ist. Als besondere Gründe werden hier maßgeblich immer gesundheitliche Gründe angeführt, ganz konkret etwa, wenn bei dem minderjährigen Kind die Gefahr des Suizides besteht und die Ehescheidung diese Gefahr mit hoher Wahrscheinlichkeit verwirklichen würde. Neben dem Gesichtspunkt bei minderjährigen Kindern soll die Ehe auch dann nicht geschieden werden, wenn und solange die Scheidung für den Antragsgegner, das heißt den anderen Ehegatten, der sie ablehnt, also die Scheidung, aufgrund außergewöhnlicher Umstände eine so schwere Härte darstellen würde, dass die Aufrechterhaltung der Ehe auch unter Berücksichtigung der Belange des Antragstellers ausnahmsweise geboten erscheint. Auch hier werden als Gründe wieder akute gesundheitliche Probleme angeführt, etwa das Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung, starker Depressionen oder eben auch, wie beim minderjährigen Kind, die Suizidgefahr. Sind jedoch keine Gründe, wie wir sie hier in der Härteklausel finden, gegeben, reicht das Scheitern der Ehe aus und das Trennungsjahr, um die Scheidung der Ehe wirksam vollziehen zu können. Ist die Ehe nun wirksam geschieden, stellt sich in den meisten Fällen ein Folgeproblem. Nun ist nämlich die Frage, wie wird das Vermögen, was während des Bestandes der Ehe zwischen den Ehegatten bestand, ob es getrennt war oder einzeln war, das kommt dann drauf an, wie wird damit nun verfahren? Gibt es hier einen Ausgleich? Welcher Ehegatte ist nach der Scheidung dem anderen Ehegatte zum Ausgleich oder zur Zahlung verpflichtet? Und mit dieser Frage kommen wir nun so ein bisschen in den Schwerpunkt rein, welcher euch beim Familienrecht eigentlich immer begegnen wird. Und das ist der große Themenkomplex um das eheliche Güterrecht. Das eheliche Güterrecht bestimmt, in welchem Güterstand die Ehepartner während des Bestandes der Ehe zusammengelebt haben und wie sich nach Scheidung, das heißt Trennung der Ehegatten, nun die Vermögensaufteilung und der Vermögensfluss, ein Ausgleich, vollziehen muss. Den Ehegatten obliegt es bei Eheschluss selbst festzulegen, in welches Güterrecht sie denn eintreten möchten. Sie können Ihr Güterrecht selbst festlegen, indem Sie das vertraglich vereinbaren. Vertragliches Güterrecht ab 1408 BGB fortfolgende, das heißt hier insbesondere durch den Abschluss eines Ehevertrages. In diesem Ehevertrag kann dann geregelt werden, ob etwa während der Ehe eine Gütertrennung stattfinden soll oder die Gütergemeinschaft. Wesentlich häufiger erfolgt jedoch zwischen den Ehepartnern nichts. Es wird kein Ehevertrag geschlossen. Und wenn kein Ehevertrag geschlossen wird, heißt das dann, dass keine Regelung zwischen den Ehepartnern besteht? Nein, heißt es nicht. Dann tritt nämlich das gesetzliche Güterrecht in Kraft. Haben die Ehegatten nicht durch einen Ehevertrag etwas anderes vereinbart, dann leben diese im Güterstand der Zugewinngemeinschaft 1363 BGB. Und was heißt das nun für die Ehegatten? An diesem Punkt lässt sich natürlich schön mit einem weit verbreiteten Irrtum aufräumen. Und dieser Irrtum besteht darin, dass weitläufig angenommen wird, mit dem Eheschluss vermischt sich das Vermögen beider Ehegatten. Es wird also eins. Und wenn sich die Ehegatten scheiden lassen, wird dieses Gesamtvermögen hälftig getrennt und jeder kriegt 50% von dem, was zur Ehe bestanden hat. Diese Konstruktion besteht im gesetzlichen Güterrecht natürlich nicht. Das ist ein Irrglaube. Das gesetzliche Güterrecht im Rahmen der Zugewinngemeinschaft lässt das jeweilige Vermögen der Ehegatten während der Ehe unangetastet. Das Vermögen, was ich als Ehegatte in die Ehe mit hineinbringe, bleibt auch während der Ehe allein nur mein Vermögen. Es findet keine Vermischung statt, es findet hier kein Ausgleich statt und das lässt sich so bereits schon an dem 1363 Absatz 2 ablesen. Das jeweilige Vermögen der Ehegatten wird nicht deren gemeinschaftliches Vermögen. Dies gilt auch für Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt. Der Zugewinn, den die Ehegatten in der Ehe erzielen, das heißt das Vermögen, das ich während der Ehe anhäufe, was ich mehr kriege, wird jedoch ausgeglichen, wenn die Zugewinngemeinschaft endet. Das heißt, während der Ehe passiert erstmal nichts, es bleibt getrennt, es ist jedem seins zugewiesen. Es findet erst ein Ausgleich statt, wenn diese Zugewinngemeinschaft wieder endet. Wie wir jetzt hier aus der Norm schon ein bisschen ablesen können, findet dieser Ausgleich dann auch nicht anhand des gesamten Vermögens statt, sondern betrachtet wird der Zugewinn während der Ehe. Auf diesen Punkt gehen wir gleich noch spezieller ein. Das heißt, ganz konkret ist also abzustellen auf den Zeitpunkt des Eintritts in die Gütergemeinschaft. Also dann besteht ein Anfangsvermögen, das ist ein konkreter Wert. Und der zweite Zeitpunkt ist der Zeitpunkt mit der Beendigung des Güterstandes. Und zu diesem Zeitpunkt erhalten wir einen weiteren Wert, nämlich das Endvermögen. Diese beiden Vermögenswerte vergleichen wir dann für den Ausgleich der beiden Ehepartner. Dem Ganzen liegt natürlich eine recht nachvollziehbare Überlegung zugrunde. Es ist davon auszugehen, dass beide Ehepartner durch ihren individuellen Beitrag zum Erfolg des anderen beigetragen haben. Es kommt damit also gerade nicht darauf an, wer jetzt monetär den größeren Erfolg während der Ehe herbeigeführt hat. Der Gesetzgeber hat als Grundlage, dass das Handeln beider Personen überhaupt erst den Zugewinn des einen ermöglicht hat. Hierdurch drückt sich natürlich auch wieder die Gleichwertigkeit von Berufstätigkeit und Haushaltstätigkeit aus. Also der Gesetzgeber hat als Grundüberlegung, dass, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass nur die Frau berufstätig ist und nur der Mann die Haushaltstätigkeit ausführt, der Mann durch seine Haushaltstätigkeit der Frau den Rücken freigehalten hat, sie konnte dann das Geld verdienen, sie konnte dann den wirtschaftlichen Erfolg einfahren und das war allerdings nur möglich durch das Zutun des Ehemannes und seine Tätigkeit im Haushalt. Das Ganze lässt sich natürlich auch andersrum vorstellen. Und dieser Ausgleich soll sich im Zugewinn dann wieder ausdrücken. Die Tätigkeit beider Ehepartner ist gleichwertig. An dieser Stelle ließe sich auch überlegen, ob die Regelungen des Zugewinnausgleiches, also hier des gesetzlichen Güterstandes, nicht auch übertragbar sind auf die Situation einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, welche ja in den letzten Jahrzehnten in der Gesellschaft, in der wir leben, immer größere Bedeutung hat, jedoch vom Gesetzgeber im Bereich des Familienrechts noch nicht erfasst worden ist. Die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft findet sich zwar schon im BGB, nämlich im Mietrecht 563 Absatz 2 Satz 3. Hier hatten wir in einem vorherigen Podcast auch schon kurz drüber gesprochen, was passiert, wenn der Mieter stirbt und in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft gelebt hat. Dann tritt der Lebenspartner, der Nicht-Ehepartner, sondern nur der Lebenspartner, in das Mietverhältnis ein. Hieraus zeigt sich also, dass der Gesetzgeber diese Lebenskonstruktion durchaus sieht, allerdings nicht, dass der Gesetzgeber die Ehewirkungen auch auf diese Lebenskonstruktion übertragen möchte. Dafür gibt es auch nachvollziehbare Gründe. Einerseits lässt sich natürlich an der Ehe gut festmachen, wann beide Vermögenszeitpunkte zu berechnen sind. Das Anfangsvermögen kann ich daran festmachen, wann wurde die Ehe geschlossen. Das Endvermögen kann ich daran festmachen, wann wurde der Antrag auf Scheidung gestellt. Diese festen Zeitpunkte gibt es bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft natürlich nicht. Der zweite, wenn auch wichtigere Punkt, ist natürlich hier auch wieder die Vermeidung der Schlechterstellung einer Ehe. Wenn ich die Ehe schließe, gehen mit der Ehe nicht nur Rechte einher, sondern auch Pflichten. Das haben wir gesehen im letzten Podcast, 1357 BGB, die Mitverpflichtung des anderen Ehepartners. Das hat natürlich Vorteile, aber wie gesehen auch Nachteile, da der Gläubiger nun plötzlich zwei Schuldner hat und ich als nicht vertragsschließender Ehepartner plötzlich Schuldner sein kann für eine Verpflichtung, die ich gar nicht eingehen wollte. Um eine Benachteiligung der Ehe dann auszuschließen, ist es dann nachvollziehbar, wenn der Gesetzgeber sagt, in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft kann ich mir nicht nur die Rosinen des Familienrechts herauspicken und mich bei der Beendigung der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft auf die Zugewinngemeinschaft berufen wollen. Gleichzeitig will ich aber nicht die Nachteile, also in Anführungszeichen, das heißt die Pflichten, die sich aus einer Ehe ergeben, auf die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft übertragen. Diese Rosinenpickerei würde die Ehe gegenüber der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft benachteiligen. Das ist ein Verstoß gegen Artikel 6 Grundgesetz und damit abzulehnen. Den Grundgedanken der Zugewinngemeinschaft haben wir jetzt verstanden. Die Frage ist jetzt natürlich noch, wie ist der Zugewinnausgleich nun zu vollziehen? Der Zugewinnausgleich richtet sich nach 1378 Absatz 1, übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des anderen, so steht die Hälfte des Überschusses dem anderen Ehegatten als Ausgleichsforderung zu. Grundvoraussetzung natürlich für diese Ausgleichsforderung, das Bestehen einer Ehe und das Bestehen der Ehe im Rahmen der Zugewinngemeinschaft. Diese Prüfungspunkte in der Klausur bitte nicht übergehen, das übersieht man schnell, weil man stürzt sich sofort auf das Problem Zugewinnausgleich und übergeht dann kleinere Probleme, die hier im allgemeinen Bereich liegen. Schauen wir uns nun den Ausgleich an und wie der Ausgleich berechnet wird. Grundvoraussetzung für die Berechnung ist, dass wir wissen, welchen Zugewinn jeder Ehepartner konkret während der Ehe erfahren hat. Und was ist nun der Zugewinn? Als Zugewinn gilt nach 1373 der Betrag, um den das Endvermögen des Ehegatten das Anfangsvermögen übersteigt. Wir haben also hier wieder die zwei Zeitpunkte, die wir schon genannt haben. Wir brauchen ein Anfangsvermögen und ein Endvermögen. Ist das Endvermögen größer als das Anfangsvermögen, ist die Differenz zwischen beiden Beträgen der Zugewinn dieses einen Ehegatten. Der Gesetzgeber hilft uns hier noch weiter und definiert auch, was als Anfangsvermögen und Endvermögen zu verstehen ist. Anfangsvermögen nach 1374 ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten beim Eintritt des Güterstandes gehört. Das heißt, ich schaue mir alle Aktiva und alle Passiva an und den Gesamtbetrag ergibt dann das Anfangsvermögen. Wenn das Anfangsvermögen auch alle Passiva beträgt, dann kann es natürlich auch sein, dass das Anfangsvermögen negativ ist. Wenn ich etwa mehr Schulden habe, als ich Vermögen auf dem Konto habe, dann kann ich nach 1374 Absatz 3 auch ein negatives Anfangsvermögen haben. Demgegenüber gilt als Endvermögen nach 1375 das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten bei der Beendigung des Güterstandes gehört. Auch beim Endvermögen betrachten wir wieder alle Aktiva und alle Passiva. Und damit kann es natürlich auch wieder sein, wenn die Passiva-Seite überwiegt, dass ein negatives Endvermögen rauskommt. Recht wichtig an der Stelle für den Berechnungszeitpunkt des Endvermögens ist der 1384 BGB. Dieser besagt, dass wird die Ehe geschieden, so tritt für die Berechnung des Zugewinns und für die Höhe der Ausgleichsforderung an die Stelle der Beendigung des Güterstandes der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages. Das klingt jetzt erstmal etwas kompliziert. Was steckt da dahinter? Der Zugewinnausgleich bezeichnet also den Anteil, der an einem konkreten Zugewinn an den anderen Ehepartner zu zahlen ist. Habe ich also während der Ehe einen hohen Zugewinn und mein Ehepartner einen sehr niedrigen Zugewinn, muss ich die Hälfte meines Zugewinnes, der den Zugewinn des anderen übersteigt, an den Ehepartner abführen. Wenn ich nun derjenige bin, der weiß, dass ich einen höheren Zugewinn habe als mein anderer und damit ausgleichspflichtig wäre, könnte ich natürlich verleitet sein, möglichst frühzeitig, wenn ich von der Absicht meines Partners erfahre, sich scheiden lassen zu wollen, Vermögen zu verschieben. In der Absicht, ein möglichst geringes Endvermögen zu haben und damit im besten Fall keine Ausgleichszahlung leisten zu müssen, sondern selbst noch eigene Ansprüche geltend machen zu können. Das soll natürlich nicht passieren. Und deswegen wird abgestellt auf den Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrages. Wenn also mein Ehepartner den Antrag auf Scheidung stellt, ist das der Zeitpunkt, ab dem geschaut wird, wie ist der Vermögensstand. Danach kann ich nichts mehr ändern. Nun könnte man spitzfindig sagen, naja gut, das benachteiligt jetzt ja aber denjenigen, der den Antrag zugestellt bekommt, weil der andere stellt den Antrag und hat ja davor alle Zeit der Welt, Verfügungen über sein Vermögen vorzunehmen, um sein Endvermögen entsprechend zu reduzieren. Hier hilft natürlich der 1375 Absatz 2 weiter, der genau diese Fälle mit aufgreift und dem Endvermögen auch solche Beträge mit hinzurechnet, welche in der Absicht vorgenommen wurden, den anderen Ehegatten zu benachteiligen. Insofern sind die Missbrauchsgefahren vom Gesetzgeber natürlich gesehen, ganz ausgeschlossen können sie natürlich nicht werden. Allerdings fängt das Gesetz das so gut wie möglich auf. Das Ganze zusammenfassend mal als kleines Beispiel. Wenn die Ehepartner M und F jeweils ein Anfangsvermögen von 0 Euro hatten, sie also mit keinem Vermögen in die Ehe eingestiegen sind und den gesetzlichen Güterstand begonnen haben und sich nun folgendes Endvermögen bei beiden Ehegatten darstellt. Der Mann hat ein Endvermögen von 50.000 Euro und die Frau ein Endvermögen von 100.000 Euro. Dann beträgt der Zugewinn des Mannes 50.000 Euro, Anfangsvermögen 0, Endvermögen 50, Differenz 50. Und der Zugewinn der Frau beträgt 100.000 Euro. Anfangsvermögen 0, Endvermögen 100, Differenz 100.000. Wer ist nun wem ausgleichspflichtig? Wir schauen uns die beiden Zugewinne an. Mann 50, Frau 100. Die Frau hat einen höheren Zugewinn, also ist sie ausgleichspflichtig. Über welchen Betrag? Sie ist ausgleichspflichtig über den Betrag, der den Zugewinn des Mannes übersteigt und davon die Hälfte. Also, um welchen Betrag übersteigt der Zugewinn der F den Zugewinn des M um 50.000? Sie hat 100, er 50, Differenz 50. Dieser Überschuss wird nun geteilt, das sind 25.000. Und das bezeichnet die Ausgleichsforderung, welche die Frau an den Mann zu leisten hat im Rahmen des Zugewinnausgleiches. Wenn man das einmal durchstiegen hat, ist es eigentlich auch gar nicht mehr so schwer. Wir sehen hier an dem Punkt, dass ein Ehepartner natürlich auch an der Schuldentilgung des anderen mit beteiligt wird und davon mit profitieren kann. Tilgt der eine Schulden, reduziert das die Passiva und erhöht so dessen Zugewinn während des Bestehens des Güterstandes. Gleichzeitig muss allerdings niemand Angst haben, sich durch die Zahlung eines Zugewinnausgleiches verschulden zu müssen. Dafür sorgt der 1378 Absatz 2 Satz 1. Die Höhe der Ausgleichsforderung wird durch den Wert des Vermögens begrenzt, das nach Abzug der Verbindlichkeiten bei Beendigung des Güterstandes vorhanden ist. Nun wäre es natürlich zu schön, wenn der Zugewinnausgleich immer so einfach zu berechnen wäre, wie wir das nun in unserem kurzen Beispiel gesehen haben. Wir müssen uns deshalb jetzt ein paar Sonderkonstellationen anschauen, die auch stark klausurträchtig sind und daher von euch beherrscht werden müssen. Zu diesen Problemen zählen eheliche Zuwendungen. Wie sind diese zu behandeln und sind diese überhaupt unter den Zugewinnausgleich drunter zu subsumieren? Dann, wie sieht's aus mit der Haushaltsführung und Kinderbetreuung? Ist das auch vom Zugewinnausgleich mit abgedeckt oder kann der Ehepartner, der diese Aufgabe übernommen hat, vom anderen Ehepartner einen eigenständigen Ausgleich verlangen? Was ist mit einem Lottogewinn? Wie ist dieser zu berücksichtigen? Und letztendlich gibt es Möglichkeiten für die Ehepartner, den Zugewinnausgleich in extremen Fällen berechtigterweise verweigern zu können. Fangen wir mit dem ersten Bereich an, eheliche Zuwendungen. Das können Geschenke sein, ganz gleich, ob das nun Sachgeschenke sind oder Geldgeschenke. Es stellt sich dann im Zeitpunkt der Scheidung die Frage, ob der Ehepartner, der das Geschenk gemacht hat, dieses Geschenk zurückfordern kann. Von euch wird nun in der Klausur ein Gutachten erwartet und das Gutachten soll auf jede in Betracht kommende Anspruchsgrundlage, welchen diesen Rückerstattungsanspruch tragen könnte, natürlich eingehen. Hier startet ihr wieder mit dem euch bekannten Allgemeinen und arbeitet euch erst dann langsam ins Familienrecht vor, in die spezielleren Regelungen. Bei einer ehrlichen Zuwendung, nehmen wir jetzt mal ein Standardbeispiel, eine teure Uhr, welche der eine Ehepartner dem anderen zu Weihnachten geschenkt hat, kann diese teure Uhr nun im Zeitpunkt der Scheidung und Beendigung des gesetzlichen Güterstandes zurückverlangt werden. Das Erste, worauf wir kommen, ist natürlich die Schenkung. Es war zu Weihnachten ein Geschenk. Schauen wir mal, ob uns das Schenkungsrecht mit den 516 fortfolgende BGB hier weiterhelfen kann. Oberflächlich betrachtet könnten wir hier einen Treffer gelandet haben. Im Schenkungsrecht gibt es nämlich die Möglichkeit zum Widerruf 531 und 530 BGB. Ich kann die Schenkung also widerrufen und, wenn ich wirksam widerrufen habe, nach 531 Absatz 2 die Herausgabe des Geschenkes nach den Vorschriften der ungerechtfertigten Bereicherung, also der 812 fortfolgende BGB, verlangen. Bevor wir bei dieser Rechtsfolge natürlich sind, brauchen wir überhaupt erstmal eine Schenkung im Sinne des 516 BGB. Was ist eine Schenkung? Eine Schenkung setzt objektiv einmal die Entreicherung des Schenkers und die Bereicherung des Beschenkten voraus und als subjektives Element die Einigung, dass der zugewendete Gegenstand unentgeltlich, also ohne eine Gegenleistung, zu erbringen ist. Und an diesem Punkt könnten wir beim Bestehen einer Ehe an ein Problem stoßen. Die Zuwendung im Rahmen einer Ehe, sei es jetzt das Weihnachtsgeschenk als Beispiel, erfolgt nämlich nicht ohne Gegenleistung. Es ist eben gerade kein altruistischer Wille des Schenkers, sondern die Schenkung erfolgt um der Ehe, um des ehelichen Zusammenlebens willens. Das ist hier die Gegenleistung. Die Zuwendung soll zu der Verwirklichung und Aufrechterhaltung der Ehe beitragen. Dieser Zweck der Hingabe wird natürlich nicht ausdrücklich so erklärt. Ich übergebe dir diese Uhr, weil ich damit zur Ehe beitragen möchte, sondern diese Zuwendung erfolgt unbenannt. Deswegen werden diese ehelichen Zuwendungen auch als unbenannte eheliche Zuwendungen bezeichnet. Das Ganze lässt sich auch zurückführen, wenn wir die Generalnorm des Eherechts, den 1353, mit heranführen. Der 1353 Absatz 1 Satz 2 verpflichtet nämlich die Ehegatten. Die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet. Sie tragen füreinander Verantwortung. Hieraus lässt sich die Pflicht der Ehegatten ableiten, die Ehe mit Leben zu füllen, und dieser Pflicht kommt der Ehegatte nach, indem er Zuwendungen wie die eben beschriebenen gegenüber dem anderen Ehegatten tätigt. Eine Unentgeltlichkeit und damit das Fehlen einer Gegenleistung wäre im ehelichen Bereich nur dann anzunehmen, wenn die Zuwendung auch dann erfolgt wäre, unter der Prämisse eines möglichen Scheiterns der Ehe. Das heißt, es ist mir ganz egal, ob die Ehe fortbestehen bleibt oder ob sie scheitert. Ich möchte auf jeden Fall diese Zuwendung tätigen. Das ist natürlich dann ein Beweisproblem. Wenn das allerdings der Fall ist, kann das Schenkungsrecht durchaus Anwendung finden. Grundsätzlich werden im Ehebereich die Zuwendungen allerdings doch als unbenannte eheliche Zuwendungen einzuordnen sein. Das Ganze ist dann auszulegen. Und es gibt hier ja auch immer konkrete Fallgruppen. Also bei einer Wohnung zum Beispiel oder einer Immobilie, wo beide Ehepartner drin wohnen sollen und die Immobilie dem anderen geschenkt wird, da lässt sich schon daraus schließen, wenn danach beide die Wohnung nutzen, dass das nicht unentgeltlich war, sondern zur Förderung der Ehe dienen sollte. Das Schenkungsrecht mit den 516 fortfolgende hilft uns also für einen Rückforderungsanspruch in den meisten Fällen nicht weiter. Welche Möglichkeiten gibt das BGB dann noch? Eine weitere Möglichkeit wäre das Gesellschaftsrecht, hier mit den Regelungen der 705 fortfolgende BGB, die Regelungen zur Gesellschaft. Ihr geht auf diese Regelungen dann noch vertieft in der Vorlesung Handels- und Gesellschaftsrecht ein, insbesondere beim Personengesellschaftsrecht. Deswegen jetzt nur kurz die Zusammenfassung, was macht eine Gesellschaft aus? Eine Gesellschaft macht aus, dass sich mehrere Personen zusammenschließen. Diese Personen schließen einen Gesellschaftsvertrag und in diesem Vertrag wird ein bestimmter Zweck festgelegt, welcher durch die individuellen Beiträge der einzelnen Gesellschafter verfolgt wird. Als Beispiel könnte so ein Zweck etwa die Führung eines Unternehmens sein. Nun kommt es natürlich auch vor, dass sich so eine Gesellschaft wieder auflöst und bei der Auflösung sehen die 705 Fortfolgende auch wieder eine bestimmte Rechtsfolge vor. Diese Rechtsfolge finden wir in den 730 Fortfolgende, die Auseinandersetzung. Und im Rahmen der Auseinandersetzung ist es möglich, dass bestimmte Gegenstände, die in die Gesellschaft eingebracht wurden, an den Gesellschafter, der sie eingebracht hat, wieder zurückgegeben werden müssen. 732 BGB. Nun könnte man auf den Gedanken kommen, das ließe sich vielleicht auf die Ehe übertragen. Das sind ja auch mehrere Personen, die sich durch einen Vertrag, hier die Ehe, zusammenfinden und einen bestimmten Zweck, die Verwirklichung der Ehe, durch individuelle Beiträge fördern wollen. Eine solche Gesellschaft, bezogen auf die Ehe, wird dann bezeichnet als Ehegatteninnengesellschaft. Wäre nun ein Geschenk während der Ehe als Förderung dieses Zwecks anzusehen, könnte man womöglich den 730, 732 BGB anwenden und im Falle der Auflösung der Ehe hierin eine Auflösung der Gesellschaft sehen und damit auch die Pflicht, einmal eingebrachte Gegenstände in die Ehe wieder an den Einbringenden zurückzugeben. In den allermeisten Fällen wird die Regelung zur Gesellschaft jedoch nicht einschlägig sein und keinen Rückgewähranspruch eröffnen. Warum nämlich? Es braucht für die Gründung einer Gesellschaft einen bestimmten Zweck. Und übertragen auf die Ehe muss dieser Zweck über die bloße Verwirklichung der ehelichen Lebensgemeinschaft oder über die Unterhaltssicherung hinausgehen. Das Beispiel wäre auch hier wieder, wenn die Ehegatten ein gemeinsames Unternehmen errichten. Bezogen auf unser Anfangsbeispiel, das Weihnachtsgeschenk, das ist natürlich kein Zweck, der über die bloße Verwirklichung der ehelichen Lebensgemeinschaft hinausgeht und rechtfertigt damit keine Gründung einer Innengesellschaft. Welche Möglichkeiten des Ausgleiches bieten sich dann noch? Es wäre weiterhin denkbar, dass man die Scheidung und damit den Wegfall des ehelichen Güterrechts mit dem Wegfall einer Geschäftsgrundlage sehen könnte. 313 BGB. Im Falle der Bejahung würde uns nämlich der 313 Absatz 3 in der Rechtsfolge die Möglichkeit zum Rücktritt eröffnen. Und Rücktritt wäre nun für den Schenkenden natürlich die Möglichkeit, das Geschenkte wieder zurückzuverlangen. Dann schauen wir doch an diesem Punkt mal, ob die Regelung des 313 auf unser Problem überhaupt passt. 313 regelt, haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie dieser Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrages verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Es braucht also zuerst mal einen Vertrag. Ein Vertrag liegt bei unserem Uhrenbeispiel auch vor. Wir haben die Zuwendung der Uhr vorhin als unbenannte eheliche Zuwendung bezeichnet. Und der BGH geht bei solchen Zuwendungen davon aus, dass diese erfolgen aufgrund eines familienrechtlichen Kooperationsvertrages sui generis. Die Grundlagen hierfür haben wir vorhin schon kurz mit angerissen. Es geht im Kern um den 1353 BGB, welcher die Ehepartner dazu verpflichtet, die Ehe mit Leben auszufüllen. Und diese Pflichten spiegeln sich dann in diesem familienrechtlichen Kooperationsvertrag einfach wieder. Wenn wir das Vorliegen eines Vertrages nun bejaht haben, brauchen wir als zweites eine Geschäftsgrundlage. Geschäftsgrundlage sind insbesondere die Vorstellungen der Parteien, welche ausschlaggebend waren, überhaupt diesen Vertrag, dieses Schuldverhältnis in der Form miteinander abzuschließen. An diesem Punkt ist es für euch in der Klausur recht wichtig, dass die Geschäftsgrundlage sauber dogmatisch von euch begründet wird. Es darf hier nicht im Allgemeinen nur geblieben werden, sondern anhand der dogmatischen einzelnen Prüfungspunkte ist die Geschäftsgrundlage konkret zu ermitteln. Welche Prüfungspunkte sind dann hier von euch anzusprechen? Die Geschäftsgrundlage zeichnet sich aus durch drei Elemente. Das erste Element ist das reale Element, das zweite das hypothetische und das dritte das normative. Das klingt nun wieder komplizierter, als es ist. Gehen wir mal auf das erste. Das reale Element bezeichnet die Vorstellungen der leistenden Parteien, welche der Leistung zugrunde gelegt wurden. Jetzt bei unserem Uhrenbeispiel wieder. Warum hat der eine Ehepartner die Uhr dem anderen gegeben? Weil er sich vorstellte, dass zwischen beiden eine Ehe besteht und im Rahmen dieser Ehe sollte die Uhr als Weihnachtsgeschenk übergehen. Das hypothetische Element meint nun die Vorstellung der leistenden Partei, dass sie nicht geleistet hätte, wenn sie gewusst hätte, dass der Umstand, weshalb sie leistet, womöglich wegfällt. Auf unser Beispiel wieder bezogen. Wüsste der Ehepartner im Zeitpunkt der Leistung, dass die Ehe zukünftig geschieden wird, dann hätte er diese Leistung voraussichtlich nicht erbracht. Und das letzte Element, das Normative, nimmt nun Bezug auf den anderen Vertragspartner. Hier kommt es darauf an, dass der andere Teil redlicherweise bei Kenntnis der sich ändernden Umstände, das heißt hier bei uns im Fall das zukünftige Wegfallen der Ehe, einen anderen Vertragsinhalt hätte akzeptieren müssen. Also der andere Vertragsinhalt wäre hier womöglich gewesen, dass das Geschenk wesentlich kleiner ausfällt oder im Zweifel gar kein Geschenk kommt. Wenn wir nun alle drei Elemente zusammenführen, lässt sich eine Geschäftsgrundlage ableiten. Alle drei Elemente weisen hier auf die Geschäftsgrundlage des Bestehens der Ehe hin. Dritter Prüfungspunkt im 313. Diese Geschäftsgrundlage müsste gestört oder weggefallen sein. Bei uns im Fall ist das einfach zu ermitteln. Wenn die Ehe geschieden ist, ist die Geschäftsgrundlage Fortbestehen der Ehe hier auch nicht mehr vorhanden. Dass sich der Schenker nun auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen kann, um die Rechtsfolgen des 313 BGB in Anspruch zu nehmen, ist nun letztendlich jedoch auch noch von der Voraussetzung abhängig, dass das Festhalten an der ehebedingten Zuwendung für den Zuwendenden unzumutbar ist. Und an diesem letzten Schnittpunkt der Unzumutbarkeit fällt der 313 BGB in der Regel raus. An diesem Punkt greift nämlich eine gewisse Sperrwirkung des Zugewinnausgleiches. Der Zugewinnausgleich berücksichtigt ja ganz genau, wie lange die Ehe bestanden hat, in welcher Höhe Zugewinne erfolgt sind. In diesem Zugewinn ist, weil alle Aktiva und Passiva berücksichtigt werden, ja auch die Zuwendung mit enthalten, sodass es den Rückgriff auf 313 eigentlich nicht braucht. Für 313 BGB ist jedoch dort eine Anwendung, wo der Zugewinnausgleich die getätigten Aufwendungen nicht adäquat abbildet oder der leistende Ehegatte nicht effektiv an den getätigten Aufwendungen teilhaben kann. Diese Überlegung wird dann deutlich, wenn man sich das Ganze mal an einem Haus verbildlicht. Der eine Ehegatte schenkt dem anderen ein Haus. Nun würde man natürlich wieder davon ausgehen, das ist eine unbenannte eheliche Zuwendung. Beide Ehepartner wollen in diesem Haus leben und damit dient das auch der Verwirklichung der ehelichen Lebensgemeinschaft. Der Zugewinnausgleich greift jedoch sofort ab Zeitpunkt der Scheidung. Wenn ich heute ein Haus von meinem Partner zugewendet bekomme und mich morgen scheiden lasse, dann zählt das Haus in mein Vermögen erhöht damit auch mein Endvermögen. Und wenn ich im schlechtesten Falle kein Anfangsvermögen hatte, ist das Haus mein einziger Vermögensgegenstand. Und als maximalen Zugewinnausgleich müsste ich dann, solange mein Ehepartner überhaupt keinen Zugewinn hätte, die Hälfte des Wertes des Hauses an meinen Ehepartner als Zugewinn abführen. Und dieses Ergebnis kann natürlich unter Umständen für den anderen Ehepartner nicht befriedigend sein. Denn dieser verliert praktisch den Gegenwert eines halben Hauses, ohne an diesem überhaupt selbst mit teilgehabt zu haben, obwohl das ja die Intention der Zuwendung war. In diesem Fall bildet der Zugewinnausgleich die Umstände nicht adäquat ab und es kann auf den 313 BGB zurückgegriffen werden. Wenn wir uns das Beispiel andersrum vorstellen und sagen, das Haus wurde mir vor 10 Jahren zugewendet und mein Ehepartner konnte 10 Jahre mit im Haus leben, hat an dem Gegenstand mit partizipiert. Wenn wir das mal umrechnen in einen monatlichen Mietzins, dann erscheint die Ausgleichsforderung, die er hier im Rahmen des Zugewinnausgleiches erhält, natürlich schon wesentlich angemessener. Insofern hilft uns also der Weg über den Wegfall der Geschäftsgrundlage auch nicht in jedem Fall weiter. Die letzte Überlegung, die wir heranführen könnten, wäre eine Lösung über das Bereicherungsrecht, nämlich die Zweckverfehlungskondition 812 Absatz 1 Satz 2 Alternative 2. Zweckverfehlungskondition hat es schon im Namen. Wir brauchen also für den 812 hier auch wieder die Verfehlung eines konkreten Zwecks. Und als Zweck, das jetzt hier in Einheit mit der Ehegatteninnengesellschaft sehen, brauchen wir auch wieder einen Zweck, der über die bloße Verwirklichung der ehelichen Lebensgemeinschaft hinausgeht. Weiterhin können wir gegen den 812 auch noch anführen, wenn wir beim 313 BGB die Rechtsfolge schon recht scharf fanden und stattdessen lieber auf den Zugewinnausgleich zurückgegriffen haben, dann gilt diese Überlegung für 812 erst recht. Hier wird nämlich nicht mehr nach einer Unangemessenheit gefragt. Es ist nur das Ergebnis, ist eine Herausgabe gerechtfertigt oder nicht. Damit das alles oder nichts Prinzip. Insofern wird hier auf individuelle Umstände keine Rücksicht genommen und damit ist auch der Zugewinnausgleich vorrangig anzuwenden. Im Ergebnis lässt sich nach diesem kurzen Ritt durchs BGB eigentlich nur festhalten, dass der Zugewinnausgleich das primäre Rückabwicklungsregime im gesetzlichen Güterstand ist. Und das ganz besonders, da, wie vorhin ja schon kurz gesagt, die Zuwendungen ja bereits im Endvermögen mit enthalten sind und damit im Ausgleich Berücksichtigung finden. Das war's zum ersten Bereich ehebedingter Zuwendungen. Schauen wir uns den zweiten an. Es kann nun auch vorkommen, dass ein Ehepartner beim Ausgleich hervorbringt, dass er während der gesamten Ehe den Haushalt geführt hat oder die Kinder betreut hat und sich das im Zugewinnausgleich nicht entsprechend widerspiegelt. Kann dieser Ehepartner nun vom anderen einen entsprechenden Ausgleich fordern? Gibt es hierfür womöglich eine Rechtsgrundlage, die über den Ausgleichsanspruch des Zugewinns hinausgeht? Auch hier greifen wir wieder auf Bekanntes zurück. Kinderbetreuung, Haushaltsführung, was könnte das darstellen? Das könnte vielleicht ein Dienstvertrag, speziell ein Arbeitsvertrag sein. Wenn wir so einen Vertragstyp haben, dann zeichnet sich dieser Vertragstyp ja dadurch aus, dass der Diensterbringende für seine Tätigkeit einen entsprechenden Lohn, einen Arbeitslohn erhält. Das Ganze wäre aber auch nur der Fall, wenn zwischen den Ehepartnern überhaupt ein entsprechender Vertrag zustande gekommen wäre. Grundvoraussetzung für den Vertragsschluss ist natürlich der Rechtsbindungswille beider Parteien. Und liegt dieser Rechtsbindungswille zum Abschluss eines Arbeitsvertrages hier überhaupt vor? Er wird regelmäßig dann nicht vorliegen, wenn die Tätigkeit lediglich in der Erfüllung der ehelichen Pflichten erfolgt ist. Was sind eheliche Pflichten? Haben wir vorhin schon gesagt, hier abstellen auf die eheliche Generalklausel der 1360 BGB. Und wenn wir diese Parallele zu 1316 ziehen, dann erscheint es schon recht naheliegend, dass die Kinderbetreuung und Haushaltsführung sich als Pflicht aus 1360 BGB ableiten lässt. Ganz grundsätzlich gegen einen Dienst- und Arbeitsvertrag spricht auch das regelmäßige Fehlen eines Über-Unterordnungsverhältnisses, was insbesondere sich an einer Weisungsgebundenheit ausdrückt. Diese Weisungsgebundenheit besteht ja in einem Eheverhältnis gerade nicht. Das BGB beschreibt diese Weisungsunabhängigkeit für die Haushaltsführung auch ausdrücklich im 1356 Absatz 1 Satz 2. Ist die Haushaltsführung einem Ehegatten überlassen, so leitet dieser den Haushalt in eigener Verantwortung. Die Weisungsgebundenheit damit hier strikt abzulehnen, kein Dienstvertrag, kein Arbeitsverhältnis. Einen darüber hinausgehenden Anspruch kann der Ehegatte auch nicht aus der Geschäftsführung ohne Auftrag ableiten. Aus dem 1360 ergibt sich ja gerade der Auftrag für die Ehepartner, diese Tätigkeiten zu übernehmen. Und ein Anspruch aus Bereicherungsrecht ist hier auch auszuschließen. Der 1360 gibt hier den Rechtsgrund für das Tätigwerden des Ehegatten. Neben den ehelichen Zuwendungen, dem Arbeitsverhältnis, bleibt uns nun noch die dritte Sonderkonstellation, nämlich der Lottogewinn. Und was macht diese Konstellation so besonders? Man muss sich vorstellen, dass man als Ehepartner während einer Ehe im Lotto gewinnt. Mehrere Millionen gehen auf das eigene Konto ein, man lässt sich eine Zeit darauf scheiden und nun hat der andere Ehepartner ein Anrecht darauf, die Hälfte dieses Lottogewinns, was ja als Zugewinn zählt, im Zugewinnausgleich zu verlangen. Kann das sein oder muss nicht vielmehr ein solcher zufälliger Erwerb dem Anfangsvermögen zugerechnet werden und damit dem Zugewinnausgleich entzogen werden? Eine Möglichkeit, solche Beträge dem Zugewinnausgleich zu entziehen, gibt vielleicht der 1374 Absatz 2. Hiernach gilt: Vermögen, das ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstandes von Todeswegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht durch Schenkung oder als Ausstattung erwirbt, wird nach Abzug der Verbindlichkeiten dem Anfangsvermögen hinzugerechnet, soweit es nicht den Umständen nach zu den Einkünften zu rechnen ist. Nun ließe sich überlegen, da in diesem Absatz ja auch von Schenkung gesprochen wird, dass der Lottogewinn ja im Endeffekt nichts anderes ist. Es ist eine zufällige Schenkung, welche das Vermögen des einen Ehepartners erhöht. Nun könnte man sich auf den Standpunkt stellen, wenn es ein zufälliger Gewinn ist, dann hat der andere Ehepartner ja logischerweise keinen Anteil daran gehabt. An Zufällen kann ich nicht aktiv teilhaben und damit steht mir dieser Lottogewinn ganz allein zu und ich muss ihn nicht im Zugewinnausgleich hälftig meinem Ehepartner zuwenden. Diese Argumentation ist zwar verständlich, widerspricht allerdings dem Grundgedanken der Zugewinngemeinschaft. Wir hatten gesagt, Grundgedanke der Zugewinngemeinschaft ist, dass alle Einkünfte während dem Bestehen der Ehe als erarbeiteter Gewinn einer gemeinschaftlichen Lebensleistung gelten und damit gleich zwischen den Ehepartnern aufzuteilen sind. Dem steht auch die Überlegung dahinter, dass beide Ehepartner ja durch ihr Zutun, egal ob aktiv oder passiv, überhaupt das Fortkommen des anderen ermöglichen. Wir haben das vorhin am Beispiel der Haushaltsführung gesehen. Die Karriere des einen wird dadurch gefördert, dass der andere ihm den Rücken frei hält, den Haushalt führt und so weiter. Und das Gleiche lässt sich auch hier auf den Lottogewinn übertragen. Wenn man jetzt sagt, das Geld für den Lottoschein haben ja beide gemeinsam erarbeitet. Weil der andere arbeiten gegangen ist, konnte der andere überhaupt diesen Lottoschein im Lottoladen zu der Zeit erwerben und. Es lassen sich also unzählige Beispiele und Situationen jetzt hier einfügen, die diese gemeinschaftliche Errungenschaft hier irgendwo natürlich dann mit belegen. Was meint nun aber die Ausnahme des 1374 Absatz 2? Welche Einkünfte sind denn nun nicht im Zugewinnausgleich zu berücksichtigen und dem Anfangsvermögen hinzuzurechnen? Der 1374 Absatz 2 versucht hier zu korrigieren und nimmt bei bestimmten, nicht auf gemeinschaftlicher Anstrengung zurückzuführenden Erwerb eine Zurechnung zum Anfangsvermögen vor. Ausgenommen vom Zugewinnausgleich sind damit Einkünfte, welche Ausdruck eines bestimmten Näheverhältnisses zwischen dem Ehepartner und der zuwendenden Person sind. Als Beispiel ist hier im 1374 Absatz 2 ja die Erbschaft angeführt. Da der bloße Lottogewinn natürlich nicht Ausdruck einer bestimmten Nähebeziehung ist, unterfällt er der Regelung von 1374 Absatz 2 BGB nicht. Die Norm findet darüber hinaus auch keine analoge Anwendung. In letzter Konsequenz bliebe dem Ehepartner, der im Lotto gewonnen hat, nur die Möglichkeit des Verweigerungsrechts nach 1381 BGB. Hiernach kann ein Ausgleichspflichtiger die Ausgleichsforderung verweigern, soweit der Ausgleich des Zugewinns nach den Umständen des Falles grob unbillig wäre. Wann solch eine grobe Unbilligkeit vorliegt, das bezeichnet Absatz 2 als Beispiel. Grobe Unbilligkeit kann insbesondere dann vorliegen, wenn der Ehegatte, der den geringeren Zugewinn erzielt hat, längere Zeit hindurch die wirtschaftlichen Verpflichtungen, die sich aus dem ehelichen Verhältnis ergeben, schuldhaft nicht erfüllt hat. Als Beispiel kann hier etwa angeführt werden die Verletzung von Unterhaltspflichten gegenüber Kindern, schwere Körperverletzungen während der Ehe, die Tötung oder die langjährige Unterdrückung und Misshandlung des Ehepartners. Damit haben wir im Schnelldurchlauf das eheliche Güterrecht einmal grob umrissen. Schaut euch das im Fall 16 nochmal mit an. Hier geht es ganz zum Schluss auch nochmal mit auf die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft ein und welche Möglichkeiten der Rückforderung sich hier noch bieten. Insbesondere auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage hier mal mit drauf achten. Die Rechtsprechung des BGH ist hier recht interessant. Also früher ist der BGH davon ausgegangen, dass das Rechtsinstitut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft schon deswegen nicht zum Tragen kommen kann, weil es gibt ja keine Geschäftsgrundlage. Bei der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft nimmt man das Scheitern ja schon von Anfang an in Kauf, sonst hätte man ja heiraten können. Deswegen gibt es keine Geschäftsgrundlage, die hier hätte wegfallen können und damit keinen Ausgleichsanspruch. Dass diese Rechtsprechung so heute natürlich nicht mehr überzeugend ist, liegt auf der Hand und damit war auch der Rechtsprechungswandel vom BGH hier nicht ganz überraschend. Wie der BGH sich nun positioniert hat, das seht ihr im Fall 16, Frage 5 mit. Lest das nochmal kurz mit nach. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Podcast.